Heute Morgen das Thema, warum die selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Ich lese dazu Lukas 11, die beiden Verse 27 und 28. Lukas 11, 27 und 28. Zur Bibelarbeit von Winrich Schiffbuch. Und es begab sich, als er so redete, da erhob eine Frau im Volk ihre Stimme und sprach zu ihm: Selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, an denen du gesogen hast. Er aber sprach: Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du das lebendige Wort bist. Und dich und den Vater möchten wir hören heute Morgen und dieses Wort bewahren in unseren Herzen. Wir danken dir, dass wir nicht irgendwelchen Hirngespinsten nachfolgen müssen, sondern dass wir dieses lebendige Wort haben dürfen. Wirke es durch deinen Heiligen Geist. Erwecke du uns neu. Erwecke auch unsere Gemeinden, auch unsere Orte. Wir bitten dich auch in Deutschland um eine Erweckung, einen Aufbruch. Und oft beginnst du auch bei uns in unseren Herzen. Und wir bitten dich auch für unsere Regierung, wir bitten dich, erbarme du dich. Und wir danken dir, dass wir jetzt im Schutz der Regierung hier frei zusammenkommen dürfen. Und segne du deinen Boden, schenke ihm deine Vollmacht. Gebrauche du Winrich Schiffbuch und segne du ihn. Amen.
Die ganze Welt ist auf der Suche nach dem Glück. Das ist uns Menschen eigen. Ich will glücklich werden. Ich will das Glück meines Lebens finden. Eine furchtbare Not, wenn heute junge Leute eine Bindung eingehen, sagen, ich habe das Glück, den größten Schatz meines Lebens gefunden. Nach einiger Zeit stellen sie fest, das war's nicht. Und dann gehen sie auseinander. Es gibt ganz verschiedene Suchen nach dem Glück. Was suchen heute Leute zum Glück? Ich habe alte Menschen kennengelernt, es geht ja an diesen Tagen in der Seniorenfreizeit um uns Alte. Da war der Karl Lagerfeld, großer Modezar. Aber seine beiden Katzen, die haben alles geerbt, das Millionenvermögen. Das war sein Schatz, das war sein Glück, die Katzen. Man greift sich an den Kopf. Kann das sein? Das ist es gewesen. Die anderen, die lieben einen Hund. Ich kenne eine Frau, die holt immer wieder im Tierasyl, hat Mitleid und holt den dritten Hund und den vierten Hund. Und die lebt für ihre Hunde. Ist doch toll. Jetzt können Sie alle Lebensziele einmal aufzählen. Wie viele Lebensziele gibt es? Ich habe gelesen, die Römer hätten 280 Glücksvorstellungen gehabt, was einen Menschen erfüllt. Heute steht in der Welt vorne ein interessanter Artikel, dass für viele Leute das höchste Glück ist, gesund zu leben. Ist heute ganz stark. Aber da gibt es natürlich wieder alle, die Veganer, die zitieren den Mark Twain, ich habe es gerade noch angeguckt, man darf nur noch essen, zu was man keine Lust hat. Das ist gesunde Leben. Was einem keine Freude macht, dann lebt man gesund. Es ist interessant, was das Glück eines Lebens ausmacht, aber das Schlimme ist, jeder, der sein Lebensglück sucht, kann es verlieren, schneller als man denkt. Mein Heim, das ich habe, meine Gesundheit, die ich habe, meine Kinder, meine Familie. Kinder wollen es oft gar nicht mehr so, dass die Eltern so sie beschützen und beschirmen. Die wollen dann wieder ihre Freiheit genießen. Und das ist alles eigentlich schwer, dass das Glück in unserem Leben so verschieden ist. Und nun hat Jesus die Seligpreisung uns geschenkt. Das Wort selig taucht in unserer Sprache nicht mehr vor. Es kommt ja bloß noch vor bei einem Betrunkenen, der auf der Straße liegt, dass der da traumselig wäre. Also, aber selig. Das ist eine ganze Steigerung vom Glück. Und interessanterweise ist in der Bibel ein Kernwort, die Seligpreisungen, die Bergpredigt ist ja überhaupt anerkannt von allen. Und das beginnt mit den Seligpreisungen, aber die Seligpreisungen sind ja wirklich hart. Selig sind die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, die dauernd Unrecht leiden, die verfolgt werden wegen des Namens Jesu. Die sind selige Leute, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, die geistlich arm sind, die barmherzig sind. Stimmt doch gar nicht, die sind doch nicht selig, die werden doch in der Welt über den Tisch gezogen. Die werden doch an die Wand gedrückt. Wenn einer barmherzig ist, wird er ausgenutzt. Der ist doch ein Depp. In unserer Welt kommt doch bloß der zu weiter, der was für sich holt. Und Jesus sagt, nee, ist umgekehrt. Jesus spricht von einer Seligkeit. Jetzt müssen wir mal gucken, was meint Jesus mit der Seligkeit. Auch hier. Er meint mit der Seligkeit den allerhöchsten Glückszustand, den niemand rauben kann. Den wünsche ich Ihnen, dass Sie sagen, ich habe das gefunden. Und diese Seligkeit hängt ganz eng mit Jesus und dem Kommen des Reiches Gottes zusammen. Und er gibt das Menschen, die in dieser Welt ganz furchtbar leiden, die an die Wand gedrückt werden, die Unrecht ertragen müssen, die hungern und dürsten und die Probleme haben mit bösen Menschen, die schwer leiden. Und Jesus spricht ihnen die Seligkeit zu, nicht indem er irgendein Traumschloss ihnen verheißt, sondern sagt, es gibt einen Schatz bei Gott, bei dem lebendigen Gott, wo man ruhen kann im Frieden mit Gott, in der Freude an Gott, wo man die Todesqualen überwunden hat, wo man den Schmerz nicht mehr empfindet, wo alles, was uns in dieser Welt bedrückt und traurig macht, weggewischt ist. Das ist das Allerhöchste in den Seligpreisungen Jesu. Die versteht man wirklich nicht, wenn man nur ein ganz materielles Denken hat, sondern da ist es erst, wenn einem die Augen geöffnet sind für das, was mit Jesus uns aufgeschlossen ist. Das gibt schon im Alten Testament. Psalm 73 ist das beste Beispiel, der Psalm von Asaf. Die Gottlosen machen in unserer Welt das große Glück. Und denen geht's immer gut, die haben nie Pech. Und wer treu Gott lebt, der wird auf die Seite gestoßen und kommt unter die Räder und dann heißt, dennoch bleibe ich stets bei dir. Denn du leitest mich nach deinem Rat. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, wissen Sie, was das ist? Wenn der Leib verschmachtet, kaputt geht in der Krankheit, wenn die Seele verschmachtet unter dem Druck, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Jetzt gibt's ganz viele Christen, die wissen gar nicht, was das eigentlich ist. Das haben nur Leute entdeckt, die in ihrem Leben Jesus als ihren Heiland aufgenommen haben. Haben Sie das auch so erlebt? Die glücklichste Stunde deines Lebens. Jesus ist in ihr Leben eingezogen und auf einmal war der Himmel offen. Und auf einmal haben sie in der ersten Freude gewusst, die alte Schuld ist vergeben, das, was das Gewissen geplagt hat. Sie wussten, der Stärkste mit seiner ganzen Macht der Auferstehung ist in meinem Leben. Ich brauche den Tod nicht mehr fürchten. Es ist was ganz Wunderbares, wenn man erlebt, wenn junge Menschen sich bekehren, auch erwachsene Menschen, alte Menschen sich bekehren. Wenn sie auf einmal zum Glauben kommen und denken und das aussprechen, ich habe deinen größten Schatz gefunden, den es geben kann. Jetzt werden Sie aber wissen, dass die Welt sehr allergisch reagiert. Wenn Sie das so sagen, ich bin so glücklich als Christ, da kriegen Sie wahnsinnige Faustschläge. Das können schon Ihre Kinder nicht hören, Ihre Geschwister, Ihre Verwandten, selbst in der Gemeinde, so kann man doch nicht reden. Ist ja ganz toll, was es so gibt, wo Leute das auch leben. Denke an eine Beerdigung einer jungen Frau, wo die Eltern geschrieben haben, keine Trauerkleidung. Da war die ganze Beerdigung. Die große Jesusfreude. Jemand ist zum Ziel durchgekommen, hat die Krone des Lebens. Das ärgert alle Leute, die an den Schätzen dieser Welt hängen und am Glück dieser Welt. Ist ganz komisch, beim Glück vertragen die Leute gar keine Toleranz. Da sind sie ganz allergisch. Das kann man doch nicht sagen, was du sagst. Es kann schon passieren im Freundeskreis, wenn Sie sagen, ich bin glücklich verheiratet, dass Ihnen einer sagt, das ärgert mich, wie kannst du so reden, weil er es nicht hat. Der Neid. Aber ganz wichtig ist, dass wir das erkennen, was Jesus hier sagt. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Warum hat Jesus nicht gesagt, selig sind alle Leute, die einen Gottesdienst besuchen? Weil das nicht stimmt, da erlebt man es nicht immer. Jesus hat noch nicht gesagt, selig sind alle, die sich Christen nennen, nach dem Namen Jesu. Sondern ganz entscheidend hängt die Seligkeit am Hören des Wortes Gottes und am Bewahren. Jetzt habe ich Ihnen gleich gesagt, ich bin so gefreut, dass diese Freizeit im Wort stand, dranbleiben mit dem Wort Gottes, gerade als Senioren. Heute ist das Wort Gottes in der Christenheit unter die Räuber gefallen. Und es ist das Wort Gottes rar geworden an ganz vielen Stellen. Ich habe das oft erlebt, dass immer mehr auch in den Gemeinschaften über Themen gepredigt wird. Nun kann man das ja tun, aber das Wort Gottes muss irgendwann kommen. Weil uns erst das Wort Gottes, das aufschließt, das Glück, die Seligkeit. Und es ist nicht irgendein Wort, auch nicht ein frommes Wort, das man macht. Ein phrasenhaftes Wort, ein pathetisches Wort. Oh ja, ja, mit der tiefen Stimme. Um das geht's doch gar nicht. Sondern dass es ein Wort Gottes ist, das mich trifft in meiner Seele. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ein Wort per Du, wo Gott mit dir per Du redet. Und da werden Sie auf einmal merken, dass überall in der Bibel Gott redet. Sie können Gott in dieser Welt nicht schauen mit den Augen. Schade. Viele Leute wollten Gott sehen, viele Leute wollten ihn erleben mit einem tollen Wunder. Plötzlich Gott sich offenbaren würde in den Wolken. Er wird das nicht tun. Weil unsere Augen, das ist eine Folge des Sündenfalls, blind sind für die Welt Gottes. Wir können die tollsten Wunder der Schöpfung betrachten, aber deshalb kommt noch keiner zum Glauben an den Schöpfer. Unsere Augen sind immer das Einfallstor für den Unglauben und für die Sünde. Wissen Sie das? Der David, als er auf dem Söller stand, da sah er diese schöne Frau und dann dachte er, die muss ich haben. Auch der fromme David. Die Augen sind eine ganz große Gefahr. Die Eva sah die Frucht im Garten. Die Jünger sahen beim Sturm auf mir die Wellen. Herr, wir gehen unter. Und das ist auch in ihrem Leben so, dass sie durch die Augen ganz viele Zweifel und Nöte haben. Ist Jesus wirklich da? Sie sehen, wenn sie in die Intensivstation kommen und hineingeschoben werden mit ihrem Bett, sehen sie nur die Apparate, sie sehen nur die Doktorin, den weißen Kitteln, die Schwestern, aber sie sehen ja nichts von Jesus. Mir war es immer wichtig, wenn ich dort war, so ein kleines Kärtlein mit einem Bibelwort auf dem Nachttisch liegen zu lassen. Das war nicht ein Traum. Da hat ihr einer zugesprochen, niemand kann dich aus meiner Hand reißen, der lebendige Gott ist da, auch wenn du ihn nicht siehst. Und das war von der ganzen Zeit so, das war bei Abraham so, das war bei Noah, keiner hat Gott gesehen. Wir können Gott nicht sehen, machen wir Paul Gerhard nochmal, ich müsste stracks vergehen, wie Wachs in Feuer sitzt, sagt der Paul Gerhard. Ich kann mit meinen Augen Gott nicht sehen, aber ich kann ihn hören. Adam, wo bist du? Da ruft Gott. Abraham, geh aus deinem Vaterland. Du sollst ein Segen sein. Ich bin mit dir. Gott redet bei David, bei den Propheten, so spricht der Herr. Und wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden, auch wenn du gar nichts siehst von seiner Macht. Dieses Wort Gottes ist was Großes. Natürlich haben die Menschen gesagt, schon die erste Frau sollte Gott gesagt haben. Das sagt schon ihr Herz. Aber Sie müssen es wissen, das ist Ihr betrügerisches Herz. Und das Wort Gottes ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, den Toten auch im Leben. Es haben Millionen Menschen erlebt in Jahrhunderten in großer Not. In erschreckenden Dingen haben sie es erlebt. Im Kriegselend, auf dem Sterbebett haben sie erlebt. Das einzige Wahre ist das Wort Gottes. Und die Bibel erzählt es uns ja, wie das immer ging. Wie das Wort des Herrn rar wurde, wie es vergessen wurde, wie es auf die Seite gestellt wurde. Und dann haben sie immer Bilder von Gott aufgestellt, Götzenbilder. Ganz gefährlich. Dass Ersatzmittel gekommen sind, gibt ja auch in unseren Gottesdienst ganz viel so Rituale. Ich habe immer Sorge. Lass doch das Wort Gottes ganz schlicht, lest die Bibel, legt's aus. Martin Luther hat mal gesagt, der ideale Gottesdienst wäre, dass man nicht mal mehr Lieder braucht. dass man einfach das Wort Gottes liest, die wirklich Christen sein wird, das Wort Gottes auslegt. Das war in der dritte Form des Gottesdienstes, das hat in der deutschen Messe in der Vorrede beschrieben. Einfach das Wort Gottes auslegen. Für mich war die alte Gemeinschaftsstunde das Allertollste. Leider machen die heute alle Gottesdienste und da ist viel Primborium drumherum. Und das Wichtige, ich will doch das Wort Gottes verstehen und das ist das Tollste, wenn Bauern und Handwerker und wer das ist, das Wort Gottes auslegen am Brüdertisch. Wegen mir durften auch die Schwestern dabei sein und das finde ich, schätze ich immer noch, das Wort der Frauen, habe ich gestern gesagt. Aber das Wort Gottes auslegen, was es uns bedeutet, und das sagt Jesus, selig sind die dieses Wort hören. Und jetzt gucken wir mal, was Jesus noch zu dem Wort gesagt hat. In der Bergpredigt am Schluss sagt er, wer ein Haus bauen will, der braucht ein Fundament. Deshalb regen wir uns gar nicht auf, wenn die uns Fundamentalisten beschimpfen. Das wird nichts, was nicht. Man kann ein Haus nicht auf Sand bauen. Und wer das Glaubenshaus muss auf dem Fundament stehen. Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, der hat auf Fundament gebaut. Alle anderen Lebensansätze sind falsch. Natürlich probiert es heute unsere Christenheit und die Kirchen und alles auch wieder das Wort Gottes. Aber da sagen wir, Entschuldigung, da ist nicht mehr mein Platz. Ich will bloß noch da sein, wo das Wort Gottes gilt. Weil Jesus das so klar gesagt hat. Und davor erzählt uns Jesus noch im Kapitel 7 der Bergpredigt, wenn er wiederkommt und das große Gastmahl anfängt, dann werden manche vor der Türe stehen und sagen, Herr, tu uns auf! Und das sagt, ich kenne euch nicht. Und die sagen, wir haben Wunder getan. Wir haben geweissagt. Denken Sie mal, das waren doch ganz tolle Christen. Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Weil Jesus nur eins sucht, hast du das Wort gehört und hast du das Wort getan? Alles andere zählt nicht, auch nicht Wundertäter, auch nicht Tote auferwecken, sondern ob du das Wort hörst und, Jesus sagt hier so schön, bewahrst in deinem Herzen. Jetzt müssen Sie wissen, ist heute in der Psychologie toll, dass die ja rausbringt, was in unserem Herzen drin ist. Ist unglaublich, was die rausbringen, was an Komplexen, an Schmutz, an Dreck da drin ist. Alles, was wir einmal an Bösem gesehen haben, hat sich an unserem Herzen abgelagert. Das ist ja ganz furchtbar. Ich weiß gar nicht, wie unsere junge Generation, wo die Zehnjährigen den ganzen Pornodreck mit ihren Handys schon reinholt, wie das im Herzen da aussieht. Die haben ja gar nicht mehr die feinen Vorstellungen, die sie vielleicht noch hatten, weil in unserer Kultur früher das nicht so üblich war. In dem Herzen ist es ganz schlimm. Die haben die schlimmsten Gewalttaten gesehen, Folterungen, wo Blut gespritzt ist. Darum ist da viel durcheinander in einem Herzen. Was gibt's nicht an Perversionen im menschlichen Herzen? Das ganz Wunderbare, wenn ein Mensch das Wort Gottes in seinem Herzen aufnimmt, dass eine Veränderung geschieht, weil das Wort Gottes ein Samenkorn ist, das aufgeht und Frucht bringt. Und je länger Sie das Wort Gottes lesen, umso mehr verändert es auch den Charakter eines Menschen. Da sagt der Paulus dem jungen Timotheus, 2. Timotheus 3, schlagen Sie es mal auf, das ist ein bisschen schwierig zu finden, der letzte der Paulusbrief und Timotheus Titus. Und da sagt der Paulus, alle Schrift, das ist auch vom Alten Testament, von Gott inspiriert, vom Geist Gottes inspiriert, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Darum ist Jesus der beste Therapeut. Was kein Psychotherapeut kann, ein Mensch mit seinen Perversionen, kann das Wort Gottes verändern, weil das Wort Gottes Kraft hat. Sie kennen doch die Stelle von Jesaja 55, die es mitschreiben. Es kann nicht leer zu mir zurückkommen, so wie der Regen den Boden befeuchtet. So ist mit dem Wort Gottes, es kommt nicht leer zurück, es tut, wozu es gesandt ist. Und darum ist so wunderbar, wenn ein Mensch sich entschieden hat und zum Glauben kommt, ist so entscheidend, dass er im Wort Gottes bleibt, in der täglichen Bibellese. Und zwar nicht bloß die Bibel lese, sondern dass er es im Herzen aufnimmt. Dass er eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hat und dass er dieses Wort Gottes wirken lässt in seinem Leben. Dass er es aufbewahrt und achtet. Und das ist das größte Mittel der Heiligung deines Lebens, dass dein ganzer Charakter verändert wird. Wir haben doch alle mit Geiz zu kämpfen, mit Neid, mit Hochmut, mit Stolz, mit Egoismus. Und es ist nur das Wort Gottes, das uns zu anderen Menschen schafft, zu einer Neugeburt macht. Und da hat die Bibel ein tolles Wort dafür. Ihr seid gereinigt worden im Wasserbad des Wortes. Mich interessiert es gar nicht mehr. Das sind Abgründe. In meinem Unbewussten sind sicher die schlimmsten Schmutzdinge drin. In jedem Leben. Das ist Abgrund. Ist ja oft schlimm, wenn die Psychologen das rausholen. Ich will es gar nicht mehr wissen. Ich bin doch fast froh, dass Jesus mich rein macht. Und dass ich vor Jesus sagen kann, ja, das größte Problem bin ich mit meinem bösen Herzen. Ich habe kein reines Herz. Aber ich kriege ein reines Herz, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Es gab ja einen katholischen Priester, der gehörte zu diesen katholischen Priestern, die 1800 zum Glauben kamen, 60 Stück im Allgäu. Über Martin Boos, da gehörte auch der Badener dazu, der Hinhöfer, war auch katholischer Priester. Und die haben auf einmal das gemerkt, das Herz ist böse, und der Johannes Gussner hat das Herzbüchlein gemalt. Kennt von Ihnen doch jemand das Herzbüchlein? Gell, wo das gemalt war, wie vor der Bekehrung dein Herz aussieht, da ist der Teufel drin. Und wenn es zur Bekehrung, hat das dargestellt, wenn man das erste hört vom Wort Gottes. Schade, dass man sich hat, wurde lange in Lardinglingen noch vertrieben, da müssen Sie mal fragen, bei alten Leuten ist das noch in der Bibliothek, das müsste mal einer richtig neu machen. Der Grafiker Heinz Giebeler hat das mit Farben einmal neu gemacht, das hat man auch in der Mission, das dunkle Herz, und dann wird das Herz heller, und bis es ganz hell und neu wird, das ist ganz wunderbar. Aber das Herzbüchlein von Gussner hat in meiner Kindheit eine große Rolle gespielt. Da war der Hochmut, der Stolz im Herzen drin, und wie das rausgetrieben wird, das hat er dann gemalt. Da war auch ein Schwein dabei natürlich. Das Schwein hat auch gewisse Leidenschaften unseres Lebens dargestellt. Und wie das Herz rein wird, wenn Jesus als der König und Herr in mein Leben einzieht. Später haben es die Amerikaner noch einmal bei den vier geistlichen Gesetzen so dargestellt. Da ist mein Ego in meinem Leben. Und erst wenn Jesus auf dem Stuhl sitzt, auf dem Herrschaftsstuhl, wird das Leben neu. Und das geschieht nur durchs Wort Gottes. Ich muss nur die Tür aufmachen. In der Buße, in der Bekehrung muss man sagen, Herr, komm in mein Leben, ich will nicht mehr mein Ich, ich möchte, dass du mein Herr bist, dass du mich regierst. Und das ist so wunderbar, das Wort Gottes hat eine Kraft, eine Wirkungsweise in unserem Leben, dass es ganz toll wirken kann. Im Jakobusbrief, wer es mitschreiben will, Kapitel 1, Vers 18, wir sind neu geboren durch das Wort der Wahrheit. Die Bibel ist das Wort der Wahrheit. Sondern unsere Erfindung, wenn die Bibelkritiker meinen, sie hätten die Wahrheit entdeckt. Sie haben doch die Wahrheit noch gar nicht entdeckt. Das wechselt ja dauernd in der Theologie. Und am Ende bleibt gar nichts mehr stehen vor lauter Kritik. Durch das Wort der Wahrheit sind wir neu geboren. Und da sagt der Jakobus weiter, legt die Bosheit ab und pflanzt das, lass das Wort Gottes eingepflanzt sein in deinem Herzen, dass du es über alles liebst. Dann bist du ein seliger Mensch. Du bist ein seliger Mensch, das kann dir niemand mehr rauben. Niemand mehr. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost, mein Herr. Und darum ist so wichtig, im Alter immer mehr Bibelworte zu lesen. Der Vater meiner Frau war württembergischer Landesbischof und er war Kraftamtes in der Bibelgesellschaft drin. Und er ist immer gekommen und gesagt, ich habe in jeder Sitzung gesagt, mach doch ganz einfach kleines Heftlein, wo die großen Kernworte der Bibel drin stehen. Die Teilnehmerin der Sitzung, die habe sich jedes Mal amüsiert, der kommt immer mit seiner alten Geschichte, hahaha, ist doch nett. Die geben tolle Bibelausgaben raus mit Künstlern, die Haufe Geld kosten, mit Leder vorne und hinten. Aber das, was sie auf ihrem Nachttisch brauchen, das hat der Vater meiner Frau erkannt. Das Bibelwort für die dunklen Stunden, wenn man nicht mehr schlafen kann, wo man blättert und gleich die Worte hat, die großen Worte, und ob ich schon wanderte durch das finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Da kann man nicht, dass man es gleich findet. Wenn Sie Ihr Bibel gut angestrichen haben, finden Sie es auch. Die Kernworte der Heiligen Schrift, das gibt es nicht mehr. Gab es früher. In meiner Jugend weiß ich nicht, in der Bibelanstalt gehabt, aber nicht mehr heute. Nein, man braucht Prachtausgaben der Bibel. Die liest doch keiner. Ich brauche das Wort Gottes für die Krisenpunkte meines Lebens. Wenn der Rotkreuzwagen vorfährt und Sie haben einen Herzinfarkt, dann gibt's etwas, was vorrangig zu tun ist. Und dann macht er nicht Ihre Fußnägel schön und macht da Farb drauf. Jetzt geht's darum, dass das Herz wieder schlägt. Und das ist doch bei Ihnen wichtig, dass Sie den lebendigen Heiland und Gott vor Augen haben. Und das ist die große Not unserer Seniorenkreise. Da werden tolle Kaffee- und Tortenangebote, aber die geistliche Speise ist so dünn. Wahnsinnig, und tolle Bilder, hab nichts dagegen. Schau, schön, man darf auch solche Abende machen. Aber wir brauchen eine Seniorenbibelstunde. Und wenn es niemand macht, dann macht es doch ihr. Macht doch ihr zu zweit und zu dritt. Da braucht ihr doch keinen Profi dazu. Ihr seid doch Profi, wenn Jesus euch leitet und sagt, ich sammle ein Tuch, jemand und lese mit dem die Bibel, weil das so wichtig ist, dass ich in den Anfechtungen meines Lebens selig sein kann. Und jetzt haben sie alle solche seligen Leute getroffen, die in größtem Leid das gesprochen haben. Gestern von Pater Gerhard gehört, sein elterlicher Besitz in Gräfenhainichen, die Scheune, das Brauhaus, die Wohnung, die Schweden haben Gräfenhainichen umzingelt und haben gesagt, wir verlangen, wie man es macht bei der Erpressung, bei Terroristen, 10.000 Golddukaten, sonst brennen wir den Ort nieder. Und die Leute haben gesagt, 10.000 Golddukaten haben wir doch gar nicht. Dann geht in die umliegenden Orte und borgt euch das Geld. Und die sind gelaufen 24 Stunden Zeit, wie es beim Terror ist, Geiselnahme. Und dann haben sie den Schweden 10.000 Golddukaten überreicht. Und wissen Sie, was passiert ist? Dann haben die Schweden die Stadt angezündet. Gräfenhainichen wurde niedergebrannt bis zum Letzten. Und dann hat der Paul Gerhard gedichtet, warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch? Wer will mir den Leben? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Was sind dieses Lebensgüter? Eine Handvoller Sand kummerter Gemüter. Und das ist die Seligkeit der Glaubenden und das ist in allen großen Chorälen so wunderbar, aber auch in den Heilsliedern. Meine Frau erzählt das so gerne immer auf den Freizeiten. Die Anne Stiel ist der Bräutigam am Tag vor der Hochzeit ertrunken. Sie hat ein schweres Hüftleiden. Die Freude, ich habe einen Bräutigam gefunden, der mich liebt, auch mit meinem angeschlagenen Körper. Und dann ertrinkt er. Es war früher so häufig, weil die nicht schwimmen konnten. Und dann sagt er, solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Liebe erglühen. Und glitte je mein Fuß. Das war bei ihrem Unfall, wo die Hüfte gebrochen war, wo sie nie mehr richtig laufen konnte. Da weiß sie es, aber der Herr ist da. Und wenn sich die sonnenverhüllte Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Und darum haben die Lieder eine solche Kraft, weil sie uns das Bibelwort ins Herz singen. Ganz viele Leute sind über das Singen der Lieder zum Glauben gekommen, weil sie es erst dort in der praktischen Situation begriffen haben, was Jesus sagt, selig sind. Das ist ein Glück, das Weltmenschen sich gar nicht ausdenken können. Ich meine, die Spinnen, die sind überkandidelt. Die sind immer ganz normal. Wie sagt der Paul Gerhard? Das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick im Osterlied. Das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick. Da komme ich nur noch näher zu Jesus hin. Und diese Stimme fehlt heute in unseren Gemeinden, dass gerade durch das Leiden wir nicht zerbrochen werden, sondern das irdische Glück kann weg. Ihr Auto kann gestohlen werden, das kann kaputt gehen beim Unfall. Alles, was Sie haben, Ihre Gesundheit ist zerbrechlich. Es gibt nirgendwo in der Bibel eine Garantie Ihrer Gesundheit. Wäre ich von Ihnen schon ganz gesund? Aber wir haben das, dass Jesus sich uns gibt und gerade in den schweren Stunden auch der Krankheit. Und wir haben doch so viele Kranke auch jetzt unter uns, die uns das bezeugen können. Habe ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Dass wir herrlich selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Wir brauchen keine Referate über biblische Zusammenhänge. Wir brauchen keine komplizierten Vorgänge über die Bibel. Wir brauchen ganz praktisch den Zuspruch, was Gott sagt. Unser Gott redet und schweigt nicht, Psalm 51. Er kommt doch zu uns und redet. Und dieses Wort ist so groß und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, schon einmal das Reden Gottes gehört hat. Wenn man oft nachforscht, auch bei ganz gottlosen Leuten, sie hatten irgendwo noch eine gläubige Oma. Wir hatten in unserer Gemeinde einen Mann, der aus der Kirche ausgetreten war, hat seine Kinder konfirmieren lassen. Das war das Problem, wir waren im Dritten Reich in Wehrmachtsverbänden, die natürlich das nicht ermöglicht hatten, dass er studieren darf. Und da war er ganz weit weg, auch von der Kirche, hat es der Kirche übel genommen. Ich war schon aus dem Amt. Da ruft die Frau an, mein Mann liegt im Sterben. Und ich bin hingegangen. Und er war wirklich im Sterben gelegen. Ein Mann, der ganz fern von Gott war. Und dann kam es auf einmal raus, dass er die ganzen Heilslieder auswendig konnte. Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über mein Gut in des Hirten Arm und Schoß. Woher? Meine Oma hat die mit mir gesungen, wo ich Kind war. Jahrzehnte der Gottferne dazwischen. Und sie brauchen mit Menschen nie streiten, sagen sie ihm, Jesus liebt dich. Und die einzige Antwort für alle schweren Dinge ist nicht, dass wir uns bemühen, warum war das so. Wir brauchen bei Beerdigungen auch nicht, wenn ein Unfall war, sagen, das hat einen heimlichen Sinn. Nein, mitten im Leid dieser Welt sucht uns die Liebe Gottes. Und das ist so wichtig. Das ganze Wort Gottes ist voll davon. Er ist der gute Hirte. Und das Wunderbare durchs Kreuz geschehen, ist Gott für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn für uns dahingegeben. Wie sollte er uns in Jesus nicht alles schenken? Wir dürfen das Evangelium weitergeben, ganz schlicht und unkompliziert. Und noch einmal, ob wir die Wirkung sehen, das ist eine Sache Gottes. Jesus hat ja das Gleichnis erzählt von dem vierfachen Ackerfeld, wie der Bauer das Korn auswirft, und das ist ja erschütternd, hat er den Kopf nicht bei der Sache, da wirft er so viel Samen auf den Weg und dann wirft er manches ins Gebüsch und dann in den Dornen und das wird erstickt. Und da sagt Jesus mit den Jüngern, sagen, was hast du denn gemeint mit den Dornen? Sagt Jesus, das sind die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums, die ersticken das Wort Gottes. Das ist unser Problem in den Wohlstandsländern des Westens, dass der Reichtum, die Sorgen des Reichtums, das ersticken. Das geht noch bis in die Todesstunde hinein, dass man sich sorgt um sein Geld. Heute kriegt man ja nicht einmal mehr Zinsen, da kriegt man nur Strafminuszinsen dafür, wenn man Geld gespart hat für die Rente. Das ist alles ein Betrug von vorne bis hinten. Aber Jesus hat es uns doch gesagt. Sammelt euch keine Schätze, sondern sammelt euch Schätze im Reich Gottes. Und machen Sie das ganz fest, dass Ihre Bekehrung, das hat mir das Wort Gottes gesagt, woher weiß ich, weil Gott sein Wort nicht bricht. Und Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sie werden das einmal in der Ewigkeit erleben, das war das einzig Gewisse, was es in dieser Welt gibt. Nicht mal Sommerzeit und Winterzeit ist gewiss, gell? Das wechselt alles. Das Wort Gottes bleibt, das Wort Gottes ist absolut verlässlich. Und das ist nicht eine Idee von uns, es sagt uns das Wort Gottes. Wer will, kann sagen, ich glaub's nicht. Natürlich, na glaubt das halt nicht. Kann einer auch sagen, ich möchte keine Rettung, ich möchte auch keine Heil, ich möchte auch keine Seligkeit haben. Das ist jedem seine Freiheit, das kann er überlassen. Und das ist so groß. Der Paulus sagt in der Waffenrüstung, geistlichen Waffenrüstung im Epheserbrief, was ist das Schwert des Heiligen Geistes? Das Wort Gottes. Schwert des Heiligen Geistes, klar. Es gibt nichts in deinem Leben, was so das Böse bekämpfen kann. Wir müssen einfach gucken, dass wir uns auch im Alter frei machen von vielen Sorgen. Also an der Politik kann man gegenwärtig verrückt werden. Und an der Verleumdung, an der ganzen Unsachlichkeit, der Polemik, das ist so schlimm. Ich habe zum Herrn Kauder, mit dem bin ich vom Parkhaus gelaufen am Freitag von der CDU, ich habe gesagt, warum sprecht ihr als Demokraten nicht mal mit allen, die im Bundestag sind? Man muss doch miteinander sprechen. Ja, mit denen kann man nicht sprechen. Ich habe nichts mehr gesagt. Wo sind wir eigentlich gelandet in unserem Volk? Was ist ein Hass ausgebrochen unter uns? In der Politik und überall, da wird einer verdammt und dort und überall und hier. Ich will mich nicht mehr einmischen in diese Dinge. Ich glaube nicht mehr an, die Politik hat keine Lösung dieser Nöte, dieser Welt. Und wir sehen auch, dass die Wissenschaft auch im Blinden fischt. Wo kommt denn eigentlich noch die Energie für unsere Elektroauto her? Am Ende. Hat noch keiner ausgerechnet. Und jenseits des Rheins steht uralte Atomkraftwerke, die jederzeit zusammenbrechen. Ich rede, wir wissen, das ist alles Lug und Trug, aber ich halte mich ans Wort Gottes. Und das ist uns im Alter ganz arg wichtig, dass wir noch ein paar mit uns selig machen. Und denen, der sagt, halte dich dran, egal wie dunkel es in deiner Gemeinde aussieht, kümmere dich nicht drum, wo zwei oder drei versammelt sind im Namen Jesu. Und ihr werdet reich gesegnet sein. Das Wort Gottes ist so wunderbar, wenn man das hat. Schau heute so herrlich auf den Tonträger, wo man es hören kann, wenn die Augen nicht mehr mitmachen. Dass man es hören kann, die Psalmen hören kann. Gab früher so herrliche Ausgaben. Peter Hane hat die ganzen Psalmen gesprochen in der Jona-Edition. Die liegen doch irgendwo noch bei euch rum. Aber die alten Kassettenrekorde können das doch hören. Und da die herrlichen Zeugenberichte von den Hugenotten, die im Feuer, wenn man sie verbrannt hat, so ihre Psalmen gesungen haben, dass man zuerst die Zunge rausgerissen hat, damit das Lob Gottes nicht mehr erschallt. In der Hinrichtung der Hugenotten. Das war ein solches machtvolles Zeugnis. In Uganda, die ersten Pagen, die zum Glauben an Jesus kamen, die im Feuertod gestorben sind. Was ist das alles gewesen, die alles gehabt haben? Wir haben alles in dir, Herr Jesus Christ. Und darum ist das so wichtig, dass wir das machen, was schon der Mose gesagt hat. Ich darf Sie noch einmal auf diese wunderbare Stelle hinweisen. 5. Mose 29. Das Wort, das Gott euch gesagt hat, ist kein Todeswort, ist auch nicht ein Gesetzeswort. Du wirst eben nur leben können, wenn du Vater und Mutter ehrst. Und wenn du nicht Unwahres redest und wenn du deinen Nächsten nicht verleumdest und wenn du dich barmherziger weißt. Das Gesetz Gottes ist doch die Lebensspur. Man kann doch gar nicht anders glücklich werden. Es gibt doch keinen dummen Satz in der Bibel. Und das ist euer Leben. Praktizier es doch und lebe es. So herrlich das Vermächtnis des Mose, das er hier lässt und er gibt. Und ganz arg schön auch noch, will ich darauf hinweisen, auf den Psalm 1. Wer Lust hat, zu was haben wir Lust? Auch wir alte Leute. Wer Lust hat zum Gesetz Gottes, das Gesetz ist nicht, das sind die Ordnungen Gottes im Leben. Der ist wie ein Baum gepflanzt an die Wasserbahn. Das ist toll, der hat Wasser in den heißen Wüstenländern, dann kann der wachsen und bringt Frucht. Und das ist so wunderbar, wer an den dort gebaut ist, an diesem Grund und Fundament, wo das Wasser sprießt. Jesus sagt mal, ohne mich könnt ihr nicht so, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und das so aus dieser innersten Verbundenheit des Wortes Gottes, dass wir leben. Als der Paulus nach Europa kam, kam er ja zuerst nach Thessaloniki. Saloniki heißt die Stadt heute. Und dann hat er ihnen nachher einen Brief geschrieben, sagt, das war so toll. Ihr habt das Wort, das ich euch gepredigt habe, nicht bloß aufgenommen als ein Wort, sondern was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Und das ist das Geheimnis, dass sie Zwiesprache halten dürfen mit dem lebendigen Gott, mit dem Herrn Himmels und der Erde beim Bibellesen. Da redet Gott mit ihnen. Und wenn sie einen Krankenbesuch machen, sie brauchen sich nicht genieren. Sagen sie, ich habe da ein Bibelwort mitgebracht. Und ich würde gern mit ihr noch beten. Und dann suchen sie ein Bibelwort raus. Ja, welches soll ich wählen? Ist doch ganz egal. Der Herr wird segnen. Und sie dürfen das Wort sagen. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Und wenn ein Mensch das hört, das macht der Geist Gottes. Weil das Schwert des Heiligen Geistes ist, dass das Wort Gottes kein leeres Wort ist. Und dann tun sie einen ganz, ganz großen Dienst. Und nichts überwindet die Todesmacht und die Todesschrecken als das Wort Gottes. Nochmal, Paul Gerhard, dass des Todes Macht zerbricht, auch die Hölle selbst macht Stille im Glauben. Sollte ich meinem Gott nicht singen, ist es. Ja, das ist herrlich, dieses Wort Gottes, was das macht. Ohne Wort Gottes kein Leiden, keine Krankheit, kein Sterbebett. Und dann am Grab kein Menschenwort. Wir brauchen doch kein Lob von Menschen. Es war eine gute Mutter, das muss man doch wissen. Und wenn man sagt, dann stimmt es auch wahrscheinlich nicht. Verlogen wie ein Leichenred, heißt im Volksmund. Also wir wollen doch kein Menschenlob haben, aber wir wollen das Wort Gottes hören. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Wer mein Wort hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Das wollen wir am Grab sagen. Und da ist kein Platz zum Trauern, sondern zum Danken. Jesus sagt, ich habe schon die Städte bereitet, alles, guckt's doch nach, steht doch alles da. Das schwächste Kind kann's verstehen. du kannst auch verstehen. Glaube es, bewahre es in deinem Herzen, halte es fest bei dir. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Und dass die Feinde deines Wortes das nicht haben zerstören können. In all den Jahrhunderten haben die Feinde alles verbrennen wollen, alles korrigieren wollen, anpassen wollen an menschliche Vernunft. Wir haben dein Wort so, wie du es gesagt hast, von den ersten Tagen an. Du hast es bewahrt und uns geschenkt. Herr, verzeih uns, wo wir es nicht ernst genommen haben. Das ist so klar, es wird sich erfüllen. Es wird nichts hinfallen, kein Häkchen von deinem Wort, bis du wiederkommst. Und wir danken dir, dass dein Reich anbricht, dort, wo dein Wort verkündigt wird. Dass die Macht der Hölle, des Todes und des Teufels keinen Raum mehr haben. Und wir dürfen all den Menschen nur sagen, glaube. So einfach. Nimm's an, fass es. Dass dein Herr dich liebt und zu dir spricht. Wir danken dir für diesen großen Schatz deines Wortes. Und wir wollen es viel ernster nehmen, auch in den dunklen Tagen unseres Alters, wo so viel Prüfungen von uns gefordert sind. Wir danken dir, dass wir es dort haben. Amen.